Ja, Rekursion dachte ich schon, dass erlaubt ist.
Ja.
Aber die Frage ist jetzt, was genau ist eine endliche Summe? Weil das Problem, also was es ist, ist generell klar. Aber das Problem ist jetzt zum Beispiel.
Ja, Moment.
Also mein Beispiel wäre.
Nee, also das ist ein Tippfehler. Also das ist das endliche Summe.
Okay, ja dann.
Womöglich unendliche Summe.
Sonst hätte man sich nämlich sowas konstruieren können. Aber das kann man als eine Prozessdefinition meiner Meinung nach nicht als endliche Summe schreiben. Weil man ja im
Prinzip. Das wäre ja noch endlich. Also die endlichen Summen brauche ich deswegen, weil ich ja vielleicht unendlich zwei.
Ja, das wäre das
bei genau. Hier drüben.
Aber warum ist das keine unendliche Summe? Also ich meine, ich habe ja hier im Prinzip die Möglichkeit, von hier nach da zu gehen. Und da ich keinen Parallel...
Nein. Ich habe nicht gesagt, dass man das in einer Zange schreiben kann.
Ach so.
Also muss man dann für...
Ja. Okay, also muss man sich wirklich diese GS-GS-Striche oder sowas machen.
Ja,
ich dachte nämlich, dass die Prozessdefinition genau eine Zeile sein muss.
Nee, nein. Also eine Prozessdefinition besteht ja nur per Default, dass man aus mehreren Zeilen...
Das ändert dann das Problem doch ein bisschen.
Ja, gut. Ja. Aber natürlich braucht man im Zweifelsfalle unendliche Summen, falls das wirklich... Also falls das nämlich unendlich verzeihen.
Ja, okay.
Das war jetzt natürlich Quatsch.
Und genau, das war die Hürde, an der ich hängen geblieben bin.
Ja. Nein. Okay, also gehen wir den am besten nochmal durch, den Zettel. Vielleicht finden wir ja noch mehr Quatsch.
Ja, da hat ihn jemand ausgedruckt,
den Zettel.
Ja,
also war super.
Die anderen Aufgaben fand ich eigentlich gar nicht mal so schwierig. Das habe ich mir auch einfach zu einfach gemacht.
Die anderen sind auch eher das.
Wir haben uns bloß schon mal eine Tafel
gelegt. Wir haben ein bisschen diskutiert, warum endliche Summen nicht sinnvoll sind.
Achso, ja, nicht aus Wald gekrollt. Also ja, nee, das war nur so im Fluss vom Tippen irgendwie. Ja, also, okay.
Meine Lösung gefunden haben, aber die kann ich ja nicht stimmen.
Also, nein, also die Lösung verlangt unendliche Summen, selbstverständlich.
Okay, ja,
also
ja,
das kann sonst nicht.
Kann ich Aufgabe 3 ist ein bisschen.
Und von vorne an Mutual Exclusion, nicht? So. Das müsste irgendwie eigentlich klar sein, ne?
Das
muss doch Fragen
zum Gegenüber. Ja, klar. Reicht als Begründung einfach zu sagen, wenn mehr als ein Prozess im Zustand außer dem normalen User-Zustand ist, dann ist die Mutual Exclusion schon verletzt.
Also wenn die Mutual Exclusion, die meint natürlich, da muss man vorher einmal sagen, was das eigentlich heißt in dem jeweiligen Anwendungsfall. Ja, klar, nicht? Also es muss irgendwie ein Zustand erreichbar sein, der eben diese Mutual Exclusion dann verletzt. Nicht? Und das ist genau der Punkt. Nicht Parallelität, gut, das ist eine Aufgabe, mehr über Induktion eigentlich als über sonst was, nicht? Und natürlich dann gemeint ist da, also steht ausweglich gemäß CCS immer noch. Ja, also ich meine, also so über den Daumen sehen tue ich das natürlich auch. Ja, also es soll schon dastehen, wie man in einem induktiven Beweis, wie man also jeweils die dann benötigten Nachfolgestellzustände und Übergänge hier leitet. Gut, dann Aufgabe 3. So, und Aufgabe 3, da ist ein, also abgesehen davon, dass sie irgendwie falsch gestellt war, sind da noch mehr Subtilitäten drin. Ja? Also erstens, ne, wie gesagt, Präfix und beliebige Summe. So. Dann Nummer 1, nicht? Okay, das haben wir jetzt, glaube ich, geklärt. Ja, man kann zu einem gegebenen LTS dann eigentlich relativ einfach, muss man sagen, eine Prozessdefinition angeben, nicht wohlgemerkt eine Prozessdefinition, die dann mehrere Zeilen hat. Ja, im Zweifelsfall ziemlich viele Prozessnamen definiert, das müssen noch nicht mal endlich sein. Ne? Daraus soll man folgen, dass so eine Übersetzung existiert, das ist dann relativ klar. Ja.
Wenn man nicht übersetzen kann, kann man auch Prozessdefinitionen benutzen.
Das genau ist das, was dazu beobachten ist. Ne? So, und dann ist da natürlich in 3, also viel zu wenig jetzt, was wir anhand der Aufgaben auf dem Zettel daraus bekommen. Ja. Es wird ausdrücklich gefragt, was liefert uns also das Beispiel in Aufgabe 2 dann eine gewissermaßen untere Schranke für den Blow-Up, den wir da haben, in dieser Übersetzung. So, und da muss man aber vorsichtig sein, ja, dieser Blower, der ist ja eine Übersetzung nicht für CCS in die letztlich ja vielleicht auch willkürlich definierte LTS-Semantik, sondern er ist für eine Übersetzung nach BPA. Das heißt, so ganz unmittelbar bekommt man das jetzt nicht. Ja, das ist keine triviale Folgerung an der Stelle, sondern man muss eben auch zeigen, dass man diesen eventuell groß geratenen BPA-Term, den man da kriegt, dass man den nicht durch was Kleineres ersetzt. Ja, und deswegen hier diese Zusatzanleitung da in Klammern. Ja? Also wir brauchen eine Abschätzung dafür, wie groß bei rekursiven Definitionen in BPA jetzt das LTS werden kann. Denn dann weiß ich, dass ich wir haben natürlich nicht gesagt, was eine äquivalente Übersetzung ist. Ja. Wir meinen eine Übersetzung, die exakt dasselbe LTS beschreibt. Ich meine, wenn man es natürlich hingeht und sagt, wir dürfen das LTS auch noch irgendwie modifizieren, äquivalent oder so, dann wird es haarig. Ja? Also so haarig soll nicht gemeint sein, die Aufgabe. Ja, sondern wenn ich sage, also wir können eine Semantik erhalten, deswegen steht da, was heißt das? Ja, also wir meinen, dass Semantik erhalten in wirklich ganz strengen Sinn, da kommt dasselbe LTS bei raus. Ja. So, und ne, also nicht Semantik erhalten bis auf diese Modulation oder sowas, da kriegt man graue Haare bei. Da muss man jetzt also sehen, dass das nicht besser geht und dann muss man also praktisch jetzt zeigen, dass man das LTS nicht noch knapper darstellen kann, als man das dargestellt hat. Und dazu muss auch umgekehrt eben angeben, gegeben eine BPA-Definition, wie groß ist maximal das LTS, was dabei ist. Und was man dazu machen muss, ist dieses LTS genauer beschreiben. Also es hat eine gewisse Eigenschaft, also ein gewisses Verhältnis zur Syntax ursprünglich eingegebenen BPA-Definition, die man dann auch nochmal wieder beweisen muss. Ja, und das beweist dann per Induktion über die Herleitung. Also über Herleitung in BPA, was ja eine Teilmenge einfach von CCS ist und also in dem Sinne dieselbe konduktiv definierte Semantik hat wie CCS. So. Ist jedem klar, was ich da mit Induktion über die Herleitung meine?
Nicht so ganz.
Nicht so ganz, ne? Also, ich kratze mich gerade noch im Kopf, wenn ein schnelles Beispiel außer diesem hier einfällt. Letztlich, ja, haben wir ja von vornherein gesagt, diese Semantikdefinition mit den Regeln, die ist induktiv zu lesen. Das heißt, die Menge der herleitbaren Transitionen, P geht mit Alpha nach Q, ja, das ist die kleinste Menge, die unter allen Regeln der Semantik abgeschlossen ist. Wenn ich jetzt also von solchen Herleitungen eine Eigenschaft mir aussuche, ja, also ich will sagen, alle herleitbaren Übergänge haben Eigenschaft so und so, wenn ich behaupten will, dass diese Eigenschaft für alle herleitbaren Übergänge gilt, dann muss ich mir zeigen, dass sie stabil unter den Regeln der Semantik ist. Das heißt also zum Beispiel muss ich sowas zeigen, wenn ich sowas hier nehme, ja, also das ist ja eine der Regeln unserer Semantik, ja. Ich muss zum Beispiel für diese Regel zeigen, dass wenn dieser Übergang hier meine Zieleigenschaft hat, dann auch dieser hier. Also ein ganz normaler induktiver Schritt, deswegen heißt das Induktion. Ja? Also ich nehme an, es gilt für die Prämisse und ich zeige, es gilt für die Konklusion. Wenn mir das für alle Regeln gelingt, ich darf natürlich die Axiome nicht vergessen, dann ist mir gelungen zu zeigen, dass also eine Eigenschaft für alle herleitbaren Übergänge gibt. So, dann suche ich gerade mal irgendwie was, was mir das vielleicht
ähnlich einfach ist, aber nicht gleich noch die Aufgabe verwählt. Moment.
Also sehr leicht. Vom kognitiven Beweis dann aber ein bisschen blöd, nicht? Ist zum Beispiel folgendes. Dieses hier, also ein induktiver Beweis, dass wenn. Ja, das heißt, ein tiefer Beweis ist nicht so blöd. Nee, das ist nicht gut. Das ist ein tiefer Beweis. Das ist nicht schön. Ah ja, wie wäre es denn damit? Also, simple Tatsache. Also wir stellen uns vor, wir hätten eine Prozessdefinition, nicht? Das hat also dieses Format hier, eine Abbildung von einer Teilmenge der Prozessnamen auf Prozessausdrücke über dieser Teilmenge von Prozessnamen. So, und ich behaupte, so, nur mal vorsichtig, wir brauchen außerdem eine Abbildung, ja, also die eine Teilmenge zunächst mal. Also wir nehmen eine Teilmenge, wie soll man sie nennen, A0, eine Teilmenge der Actions, So, und wir setzen voraus, def k, also der definierende Term für k, erwähne mal nur Aktionen aus A0. Das reicht uns nicht. Und solche Umbenennungsfunktionen die, so jetzt muss man vorsichtig sein, also das sei mal, Moment, mit FA0 Teilmenge A0, das heißt solche Umbenennungsfunktionen, die nicht aus A0 rausführen. Da muss man erstmal kurz einen Namen für einführen. Das sagen wir mal, das sei also in PROC A0, K0. Ja, das ist also die Menge aller Prozessterme, die diese Restriktionen hier beachten. So, dann gilt Folgendes. Wenn ich jetzt zwei Prozesstermine in der Hand habe, die auch nur Namen, also die also hier in den relevanten Bereich gehören, also nur definierte Prozessnamen erwähnen und die außerdem ebenfalls dieser Restriktion hier genügen, also im Wesentlichen nur mit A0 arbeiten statt mit ganz Akt, wenn ich für die beiden einen Übergang herleiten kann, dann ist Alpha entweder ein Element von Akt oder vielleicht noch Tau. So.
Uff.
So, ne? Das sind so.
Wahrscheinlich A0, oder?
Akt, nicht Akt. So, A0. So. Ja, also mit anderen Worten, wenn ich effektiv in allem, was relevant ist, nämlich der Prozessdefinition und den beiden Termen, für die ich mich interessiere, nur A0 erwähne und dann dabei vorsichtig bin und auch nur solche Umbenennungen erwähne, die mich nicht womöglich aus A0 rausführen, dann sind alle Übergänge, die ich herleiten kann, Übergänge aus A0. So. Das klingt erstmal selbstverständlich. Ja? Ich habe es auch in der Tat noch nicht bewiesen, sondern ich will es erst nur noch beweisen. Ja? Ich bin da schon zuversichtlich, dass das klappt.
Ganz kurz, könnte ich die Definition von K einen Prozessnamen enthalten, dessen Definition wiederum eine Aktion enthält, die nicht...
Achso, das hier soll sein, nein, das hier für alle Chaos kann null.
So. Okay.
Ja, also das ist also eine Reflexion auf die Prozessdefinition des Ganzen. So, nicht? Und wenn man sowas jetzt beweisen will, dann hat kaum was anderes an Möglichkeit, außer eben hier Induktion zu machen über die Herleitung. Na, also zum Beispiel. Also, und zwar Induktion eben dann Nachfallunterscheidung über die Regel. Nicht? Das heißt also im ersten Fall, wenn wir hier unsere Aktion für Aktion. Ja, gut, dieses A, was hier gemacht wird, ja, das wird hier ausdrücklich erwähnt. Also, A-Element A0, nicht? Weil eben hier drüben steht, dass P, also die linke Seite, dass die nur Aktionen aus A0 erbringt.
Aber würde das nicht direkt implizieren, dass P gleich true ist?
Ja, das ist immer noch nicht anders. So.
Okay.
So, das war der erste. Das gibt es immer als Induktionsanfang, wenn man so will. Ja? Geht es jetzt, also alle anderen Schritte laufen nach völlig derselben Melodie. Ja? Also zum Beispiel dieser hier. Ja? Dann würde ich hier voraussetzen, ja, dass für die Prämisse die Behauptung schon richtig ist. Gut, dann muss ich überprüfen, ob die Prämisse die Annahmen erfüllt. Ja, die Annahmen sind, dass also P und Q selber nur A0 erwähnen im Wesentlichen. Ja? Naja gut, aber P und Q kommen hier als Teilterme vor. Meine Voraussetzung ist, dass die beiden nur A0 erwähnen. Also erwähnen die beiden nur A0. Das schauen wir uns mal hin. Also, ja, Voraussetzung. Na, das kann man ein bisschen verschärfen. Ne? Man muss nicht annehmen, dass das gut ist. Dinge aus A0 erwähnt, es reicht zu zeigen, dass das. Achso, dann wird es auch etwas schöner.
Und auch näher an der Aufgabe.
Ja, ich muss natürlich nicht annehmen, also ich muss über das Q nichts annehmen, das reicht mir völlig, über das P das anzunehmen. Und insofern hatte ich hier natürlich auch nur das P parallel Q nur A0 erwähnt. Damit gilt dasselbe für P, weil das davon Teilkern ist. Dann folgt nach Induktionsvoraussetzung, weil das hier ein herleitbarer Übergang ist, dass P' da auch drin liegt und Alpha in A0 Verdacht vereinigt tau ist. Und hier kann man das Q mal mit dazu schreiben, ja, also das Q erwähnt auch nur A0 und wenn dann P' nur A0 erwähnt und Q nur A0 erwähnt, dann gilt das auch für P' parallel. So, ne, ich habe also alles gezeigt, was ich zeigen muss, also das Alpha ist aus A0 oder vielleicht noch Tau und P' parallel Q erwähnt nur A0. So.
Aber ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher, wieso wir jetzt von unten auf oben schließen. Ich dachte eigentlich, dass wir das oben annehmen als Voraussetzung und dann dadurch das untere gilt.
Ja, genau. Wir schließen von oben nach unten. Ja, also für oben nehmen wir die Induktionsvoraussetzung an, dass also der Übergang P Alpha P' schon diese Behauptung da erfüllt, nämlich dass sofern P nur A0 erwähnt, dann auch P' nur A0 erwähnt und außerdem Alpha aus A0 eigentlich Taustand. Ja, das nehmen wir an, das sei für die Prämisse schon richtig. Wir müssen es zeigen für die Konklusion. Mhm. Aber das, was wir von der Prämisse annehmen, das ist von der Form wenn da. Um es also auszunutzen, müssen wir das wenn zeigen. Und das ist relativ typisch, dass solche Wenns dann natürlich in einer anderen Richtung vererbt werden müssen. Ja, wir wollen hier unten zeigen, wenn das hier nur A0 erwähnt, dann ist das hier in A0 vereinigt Tau und das hier erwähnt nur A0. Das heißt, dass dieses Ding hier, ja, dass das hier drin liegt, das ist erstmal vorausgesetzt. Ja, einfach im Rahmen des Beweises einer Implikation. So, jetzt haben wir hier eine Implikation als Induktionsvoraussetzung. Um die tatsächlich loszutreten, müssen wir ihre Annahme beweisen, nämlich dass P nur A0 erwähnt. Gut, das folgt ja trivialerweise daraus, dass P sogar P parallel Q nur A0 erwähnt. Mhm. Und nicht, dann schlägt ich die Induktionsvoraussetzung zu, das tut sie hier, dann ist nämlich auch erwähnt nur auch P' nur A0 und Alpha ist aus der richtigen Menge. Und dann können wir das wieder zusammensetzen, P' und Q beide nur A0 erwähnt das hier nehmen wir. Ja, machen wir mal noch einen.
Muss 1 eigentlich stimmen? Also wir sagen, A Punkt P geht über in P und das bedeutet dann, dass A in A0 sein muss.
Weil wir annehmen, dass in A Punkt P nur T
Terme aus Unreal vorkommen. Also muss
wir nehmen doch an, dass in P nur Terme aus Unreal vorkommen.
Nein, das ist in P, aber in dieser Formulierung. Also hier ist P die linke Seite der Reduktion. Das muss man natürlich korrekt matchen. Hier ist das okay. Also A von P, die linke Seite der Reduktion.
Okay.
So, ich mache nochmal noch einen anderen Fall. Die Comp3-Regel zum Beispiel. Ja. Wo ich also zwei solche Prämissen habe, nicht? Also P geht mit Alpha nach P' über, Q mit Alpha quer nach Q'. P parallel Q still und leise über nach Q'. So, nicht? Ja, wie funktioniert das? Wiederum, wir müssen zeigen, dass wenn P parallel Q nur A0 erwähnt, dann auch P' parallel Q'. So, wenn P parallel Q nur A0 erwähnt, dann auch seine Bestandteile P und Q. Also, und woher nehme ich das eigentlich immer? Naja, hierfür, ja, für, dafür, dass also einen Term nur A0 erwähnt, kann ich ja eine rekursive Definition angeben, die genau dann der Fall, die praktisch genau sagt, naja, zusammengesetzter Term erwähnt nur A0, wenn seine beiden Teilterme das jeweils tun und hier so ein Präfixing erwähnt dann nur A0, wenn erstens P nur A0 erwähnt und zweitens A aus A0 ist. So. Ja, damit stelle ich die Induktionsvoraussetzung zu. Und damit können wir die also anwenden auf die beiden Prämissen, weil die beide nur A0 erwähnen. Damit haben wir also ich klammer das mal ein, wir kriegen hier das Alpha und Alpha 0 aus A0, Alpha und Alpha quer aus A0 sind, das interessiert uns aber gar nicht. Und viel wichtiger, wir bekommen, dass eben P' und Q' beide nur A0 erwähnen. Damit natürlich auch P' parallel Q'. Naja, und sonst müssen wir nichts weiter sagen, nicht, dass das taub vorkommt, das haben wir ja global erlaubt. Und vielleicht noch einen letzten.
Also im Prinzip wollen wir eigentlich nur zeigen, dass diese Übergänge, die wir haben, diese Eigenschaft erhalten, dass die aus A0 sind. Also diese,
das ist,
dass die nur Terme aus A0 enthalten.
Ja, gut, aber wir wollen beides. Ne? Wir wollen aber auch, dass das, nur in diesem Fall ist das nicht relevant, ja, wir wollen auch, dass die sichtbaren Aktionen gewissermaßen, dass die alle aushandeln stellen. Also hier entsteht nun mal zufällig gerade ein unsichtbarer, das
ja.
Ist doch nichts zu zeigen, nicht? Aber. So, und jetzt kommt also, so sind wir viertens. Also, wir haben noch diese Regel hier. Wenn P mit Alpha nach P' übergeht, dann geht P umbenannt gemäß F mit F von Alpha über nach P' umbenannt gemäß F. Wie steht es? Nehmen wir an, dass also die linke Seite der Reduktion, dass die eine Voraussetzung erfüllt, dass also sie nur A0 erwähnt. Da folgen jetzt zwei Dinge draus. Nämlich, erstens, P erwähnt nur A0 und zweitens, das ist jetzt praktisch die rekursive Klausel dafür, die sagt, wann ist denn P umbenannt gemäß F in dieser Menge hier. Ja, wenn erstens das gilt und zweitens, A0 ist stabil unter F. Und das war Teil der Definition. So, jetzt haben wir also das P nur A0 erwähnt, also können wir auf die Prämisse jetzt, haben wir jetzt was von unserer Induktionsvoraussetzung, nicht? Also es folgt also A Alpha ist entweder aus A0 oder gleich Tau. Und P' erwähnt nur A0. Gut, damit folgt jetzt erstens wegen wiederum dieser rekursiven Definition davon, wann denn ein umbenannter Prozess in nur A0 erwähnt. Daraus folgt, dass P' von F in Hock von A0 K0 ist. Und, naja, weil Alpha entweder Tau oder aus A0 ist und weil F A0 stabil lässt, folgt jetzt, dass Alpha wiederum in A0 vereinigt Tau ist. Streng genommen per Fallunterscheidung, nicht? Entweder Alpha ist in A0, dann wird es von F auf ein anderes Element von A0 abgebildet und landet also hier. Oder F ist gleich Tau. Naja, ich habe natürlich hier unterstellt, dass F eine legale Umbenennungsfunktion ist, also Tau stabil ist. Und damit ist also F von Alpha wieder gleich Tau, also hier. F von Alpha, danke dir. Ja. So, nicht, das ist also, ja, da fehlen natürlich noch ein paar Fälle, nicht? Also die Summenregeln und die für Restriktionen, die sind dann weniger interessant. Und wenn man dann alle Regeln durch hat, nicht, dann hat man gewonnen. Hier in der Aufgabe ist es ja angenehmerweise so, dass BPA viel weniger Regeln hat als CCS, weil ja die meisten Konstrukte fehlen. Ne? Okay.
Eigentlich
für
zwei, oder?
Ja. Naja, okay, formal unendlich viele.
Weil ja, okay. Weil die Summenregel unendlich ist.
Ja. Ja, sind noch weitere Fragen?
Ich frage mich, was genauere Beschreibung bedeutet.
Ja, das ist jetzt so ein bisschen Kreativität. Ja, also, wenn ich wissen will, wie groß was ist, ja, also das hat man oft. Ja, also Syntax erzeugt irgendwelche Semantik und ich will abschätzen, wie groß die ist, dann muss ich die Semantik irgendwie in Beziehung setzen zu Dingen, die ich aus der Syntax konstruiere. Wenn man mal so ein paar Derivationen hinmalt in BPA, dann sieht man, was für Dinge da in LTS stehen, was man bekommt. Und das muss man dann beweisen. Okay.
Warte.
wann die Abgabe denn dann ist.
Achso, jetzt.
Nee, weil da könnte man nichts Katze auch im Sack lassen eigentlich, weil sie gesagt haben, vor allem, sie wollen nicht zu viel verraten für die Aufgabe.
Oder sollen wir uns die drei jetzt
oder nochmal alles nochmal machen? Oder?
Achso. Ach, jetzt habe ich die Zettel. Was ist das?
Das ist der aktuelle Zettel vorher gekommen.
Ja, die dann, so ein Quatsch. Ja, dann würde ich die drei jetzt also nochmal verlängern. Nicht? Also,
okay.
Also, und damit mal den ganzen Zettel. Also dann halt Abgabe am Dienstag.
Gut.
Ja, ja, das ist das letzte Mal durcheinander gekommen. Ich wollte ja eigentlich vor allem auf den neuen Zettel.
Wollen wir den nochmal raus?
Ja, zwei. So.
So, also, was haben wir da alles? Moment, also, als erstes Trace-Äquivalenz. Nicht genau, da wird also verlangt zu zeigen, dass Prozesse Trace-Äquivalent sind. Naja, da gibt es dann zwei Möglichkeiten für, nicht? Also entweder sie sind halt nicht Trace-Äquivalent, dann muss ich etwas angeben, wovon ich zeigen kann, dass es ein Trace des einen, aber nicht des anderen ist. Zu zeigen, dass es ein Trace des einen ist, ist typischerweise leicht. Da muss man halt die entsprechenden Transitionen herleiten. Also man hat was davon, wenn man einen kurzen Trace hebt. Zu zeigen, dass etwas kein Trace ist, ist so ein bisschen aufwendiger. Nicht, da muss man Fälle unterscheiden, vielleicht, wenn man Pech hat, wenn der Prozess also in mehrere Nachfolgezustände geraten kann. Meistens passiert halt ja nichts. Ja, und ja, wenn man zeigen will, dass das zwei Prozesse Trace-äquivalent sind, dann führt im Moment nicht so richtig ein Weg dran vorbei, einfach mal das LTS für das Ding vollständig zu erzeugen, nicht? Und anhand des Graphen zu argumentieren, was dann jeweils die Trace-Mengen sind. Ja, nun wirst du hoffentlich nicht allzu schwierig sein.
Hatte ich nie irgendwie mal Tipps abgegeben zu den ersten Zetteln, dass das für den anderen einfach so?
Doch, da gab es mal, also wir haben mal kurz drüber geredet und da haben wir dann auch drüber geredet, wieso diese Fußnote bei dem Zettel dazu kam, aber das war es dann auch schon.
Ich habe auch mal gefragt, ob wir Fragen haben. Und wirklich, wirklich halt tiefer damit befasst habe ich mich halt erst gestern.
Das muss ich sagen, ist ähnlich.
Naja, gestern war ja normaler Wochentag, ich hätte sicher auf E-Mails geantwortet.
Ob das dann abends um 11 Uhr der Fall ist?
Gestern hätte ich. Nee, ich habe zwar gestern Abend um 11 Uhr noch gearbeitet, aber ich habe die Rechnung nicht. Okay, dann kommt als nächstes das mit den completed traces, ne? Vollständige Traces. Ja, da ist also einmal nochmal das Beispiel durch zu x'en. Also da wird gefragt, ob die beiden Dinger Trace-äquivalent sind. Also ich meine, kurz gesagt ist da eben, wird illustriert, dass wir hier jetzt endlich mal einen Weg gefunden haben, unsere blöden beiden Kaffeemaschinen zu unterscheiden. So, und dann kommen aber die Nachteile. Wir fragen uns, also wir haben ja von Trace-Äquivalenz gesehen, das ist eine Kongruenz, das heißt, ich kann immer unter allen Operationen äquivalent austauschen bezüglich Trace-Äquivalenz und bleibe Trace-Äquivalent. Und die Frage ist nun, ob das mit completed Traces auch so ist. Da folgen also drei Fragen jetzt für verschiedene Operatoren, nicht? Also Kongruenz bezüglich des Operators heißt natürlich, ich kann also unter diesem Operator einmal gerade den Äquivalent austauschen. Und man ist dann schlecht dran, wenn die Antwort ja lautet, denn da muss man das beweisen, was gegebenenfalls nicht trivial sein kann, wie wir gesehen haben. Aber man kann sich in den Fällen, wo es gilt, ja an den Beweisen, die wir so haben, langhangeln. Ja, also kommt jetzt nichts entscheidend Neues dazu. Leicht ist dann im Prinzip der Fall, wo es nicht hinhaut, ja, weil wir die Beispiele dafür im Grunde gesehen haben. Ja, ich sage nur Kaffeemaschine. Das hilft im Grunde nicht weiter, aber alle Beispiele, die wir gesehen haben, Kaffeemaschinen.
Wir hatten auch Computer Scientists.
Also, ja, die brauchen wir auch. Ja. Also ohne die klappen die Flaschen. Also ohne den, jemanden, der den Kaffee auch trinkt, kriegt man keine Flaschen. Ja. Gut. Und dann kommen zwei eher einfache Aufgaben, wo man jetzt mal so die Anfänge der Visimulation rechnet. Also ich mache mal anschließend einen Zettel jetzt, wenn der nächste dann kommt, der so richtig sich mit Visimulation befasst. Also das hier ist erstmal so zum Warnladen mal zu sehen, ja, welche Systeme sind mal Visimil da und welche sind nicht Visimil da. Also das ist die letzte Aufgabe, die dürfte eigentlich keine Schwierigkeiten machen. So, die ist die schwerste. Achso, das noch. Ja, stimmt.
Ach, richtig. Ja, Einzeiler ist.
So, nicht? Der Einzeiler, ich kann nochmal zeigen, dass bisimilare Prozesse Trace-Äquivalent sind. Ich werde jetzt demnächst irgendwann mal zeigen, dass bisimilare Prozesse Trace-Äquivalent sind. Und hier soll man sagen, sie stark Trace-Äquivalent sind. Ja, genau diese.
Was heißt stark Trace-Äquivalent?
Das ist weiter oben definiert. Also stark Trace-Äquivalent heißt, sie haben. Ja, also das Buch macht eine Aufgabe darüber, dass also zwar der Äquivalenzbegriff darüber definiert wird, dass zwei Prozesse dieselben completed traces haben. Gut, das ist jetzt für Zwecke von irgendwelchen Aufgabenstellungen ist das tatsächlich egal, aber nur zu fragen, ob zwei Prozesse, die kommen dieselben completed traces haben, das ist also offenbar zu grob. Ja, denn ich meine, completed traces, die kriege ich nur dann, wenn ich irgendwo in einen Deadlock laufe. Und es gibt ja massenweise Prozesse, die untereinander sehr, sehr inäquivalent sind, aber nie in einen Deadlock laufen. Ja, und zwei Prozesse, die nie in einen Deadlock laufen, sind, haben natürlich dieselben completed traces, nämlich beide gar keinen. Insofern ist das kein so ganz sinnvoller Begriff, deswegen habe ich das hier so ein bisschen in Anlehnung an die sogenannte Failures and Divergences Semantik von CSP, wo ich immer noch nachgeschlagen habe, dass das nicht die Divergences sind. Habe ich hier stark Trace-Äquivalent definiert als erstens Trace-Äquivalent und zweitens hat dieselben completed Traces. So, und den Teil mit der Trace-Äquivalenz, den darf man dann zitieren. Ja, also ich meine, nach Vorlesung haben die dann dieselben normalen Traces und dann muss man das nochmal nachrechnen für die completed Traces. Okay. Ich weiß ja, warum wir den Zettel nicht besprochen hatten, weil als wir immer dachten, wir könnten jetzt mal den Zettel besprechen, da waren wir die Hälfte nicht da. Ne?
Das wäre unfair.
So. Also, die Simulation. Also ich erinnere nochmal an die Definition, nicht? Also wir gucken uns erstmal an, was ist hier der Begriff von Simulation, den wir da unterlegen. Es ist also eine Simulation, eine Relation zwischen den Zustandsmengen zweier Label Transition Systems. Ich male das jetzt noch per Bild, was ich letztes Mal in Formel gemalt hatte. Ja, ich den Namen vergeben. Wann immer ich sowas habe, also P ist in Relation R zu Q, was ich also so lese, Q simuliert P. Wann immer das so ist, und ich außerdem hier einen Alpha-Übergang habe nach P', Dann existiert eine rechte untere Ecke in diesem Viereck, nämlich ein Q', sodass Q mit demselben Alpha einen Übergang nach Q' macht und naja, das ist hier ein R' so, nicht? Und also P' durch Q' simuliert wird. Ja, das ist eine Simulation, nicht? Und R ist eine Bisimulation. Genau, dann R und R minus beide, also die Umkehrrelation, beide Simulationen sind. Mit anderen Worten, wenn auch das Umgekehrte geht. Ja? Wenn sobald P einen Übergang nach P' macht, andersrum, sobald Q einen Übergang nach Q' macht, ich P' finde, sodass dieses Diagramm. Das heißt auch die Back-and-Forth-Bedingungen. Ja? Also das hier ist Forth und das andere ist Back. Jetzt kommt Terminologie, da muss man also immer ganz fürchterlich mit seinen Vokalen aufpassen. Also wohlgemerkt, das hier, was ich jetzt gerade extra nicht zu Ende geschrieben habe, das heißt Bisimulation. Kann man sich gut merken, weil es ja von Simulation kommt. So, und wenn aber zwei Dinge dadurch in Relation gesetzt werden, dann heißen die nicht etwa bisimular, sondern bisimilare, wie ähnlich. Ja? Also P und Q heißen bisimular. Genau, dann wenn eine Bisimulation R existiert mit PRQ, die also P und Q in Relation setzt. Und ich schreibe das, ich hoffe, ich kann mir das bis zum Ende der Veranstaltung merken, als eine einfache Tilde. \sim. Was vielleicht als Gedächtnisstütze ein bisschen weiterhilft. So. Wir hatten letztes Mal schon ein Beispiel gemacht, nämlich, dass in der Tat wir also hier unsere beiden Kaffeemaschinen unterscheiden können. Ja, die beiden Kaffeemaschinen sind nicht similar. So. Ich habe Ihnen übrigens Quatsch erzählt, was da die beiden Kaffeemaschinen und die Computer Traces angeht, aber das werden Sie dann sicher selber merken. Okay. Gucken wir erstmal ein paar weitere Beispiele. Bisimilar oder nicht bisimilar? Gut, ich meine jeweils den einen bzw. den beiden.
Ja.
Ja. Wie zeigt man das?
Naja, erstmal machen sie beide den gleichen Übergang. Das ist Bedingung 1 und das Ergebnis, was rauskommt, macht auch wieder denselben Übergang wie das, wohin der Übergang geht. Beim jeweils anderen.
Ja,
ne? Sofern sich das Recht unendlich fortsetzt.
Ja, das soll sich unendlich fortsetzen. Richtig, das ist so das intuitive Argument. Und was müsste ich formal tun, um zu zeigen, dass die bisimilar sind?
Angeben, das ist halt dann hier der nächste Punkt und umgekehrt
Ja, Moment, jetzt sind wir schon dabei zu überprüfen, dass das irgendwas eine Bi-Simulation ist, ne?
Achso, ja, achso, stimmt. Achso, die Bi's, stimmt. Dann steht einfach der eine Punkt links in Relation mit allen Punkten.
Sehr richtig. Ne? Also es kommt raus, ne? Dass aus wenn wir den Kindern mal Namen geben, ja, der Linke heiße mal, ne, A ist schlecht, weil A der Dinge heißen, wie heiße er denn mal, er heiße auch einfach nur 0. Ja. Und die Rechten, die heißen mal 0, 1, 2, 3 und so weiter, dann ist also R einfach die indiskrete Relation, so nennt man das, die also alles links mit allem rechts in Beziehung setzen. Nicht? Und ja, wir müssen eben, wie das eben schon anfängt, wir müssen dann zeigen, dass das Ding eine Bi-Simulation ist. Mit anderen Worten, wir müssen also zum Beispiel hier für die ersten beiden, ja, müssen wir zeigen, dass wenn der einen Übergang hier macht, der den nachmachen kann und dabei bei einem wiederum in dieser Bi-Simulationsrelation stehenden Zustand landet. Ja. Also ich male das Diagramm mal, hier drüben haben wir noch Platz. Ich habe hier 0, R 0 und mache einen A-Übergang von 0 nach 0. Ja, muss jetzt hier einen finden, der dieses Viereck komplettiert. Ja, zum Beispiel 1. Ja, nicht zum Beispiel, sondern das der Einzige. Ja, also der steht brav in Relation zu 0, weil ja alles in Relation zu 0 steht. Und er ist ein A-Nachfolger von 0 rechts. Und so weiter. Ja, dann, nicht also allgemein. Kann ich hier i und i plus 1 einsetzen und umgekehrt male ich dasselbe Diagramm. Nicht, was nun daran liegt, dass das zwei deterministische Systeme sind, wo also jeweils immer nur ein Übergang überhaupt ja möglich ist. Gut, das war das eine Beispiel. Ach nee, das andere haben wir ja schon verbraten. Nicht? Das andere waren also negativ jetzt unsere beiden Kaffeemaschinen.
Also so ein Diagramm reicht dann da als Beweis aus?
Ah, vielleicht ein paar Worte der Erklärung dazu.
In dem Fall kann man natürlich sagen, dadurch, dass diese Relation voll ist.
Es reicht im Prinzip immer zu zeigen, dass es...
Und man halt nur mit A Übergänge machen kann.
Ja, das ist richtig. Naja, der Punkt ist der, dass aber auch alles einen
A-Übergang machen kann.
Ne? Also wenn ich hier jetzt irgendwie abschneide, ja, dann ist nämlich Essig mit Bisimilarität. Dann laufe ich hier irgendwann in den Deadlock und kann nicht mehr nachmachen. So. Ein Beispiel wollte ich noch machen. Das ist dieses hier. Keine Label an die Übergänge, die sollen alle denselben haben. Ne? So, zwei Systeme. Also das hier soll sein über Pfade, die immer länger werden. Ne? Und das hier ist dasselbe System und noch ein zusätzlicher Pfad dran, nämlich ein unendlich langer. Bisimilar oder nicht? Mhm.
Man müsste doch jetzt jeden Punkt in dem linken, also jeder Punkt im linken LTS müsste einen im rechten haben, der ihn simuliert. Oder?
Ja, das ist erstmal a priori nicht gesagt. Ja, also ich meine natürlich nur, sind diese beiden Wurzelpunkte bisimilar.
Okay.
Also die muss ich erstmal in Beziehung setzen. Ansonsten kann ich mit Bisimulation sparsam sein. Also wenn ich nicht gezwungen bin, viel ineinander zueinander in Beziehung zu setzen, mache ich das auch nicht.
Es reicht ja, wenn es eine Möglichkeit gibt, das n simuliert. Es muss ja nicht jede Möglichkeit dieses.
Es reicht, dass ich eine Relation angebe, die eine Bisimulation ist. Ja. Es kann mehrere geben. Es gibt in der Tat, gibt es typischerweise mehrere, ja nicht immer, aber in diesem Fall gibt es ja keine, insofern brauche ich da nicht zu argumentieren, dass ich das jetzt nur das heißt verraten. Nicht, aber im Allgemeinen gibt es also viele Kandidaten für Bisimulationen und ich kann, also es ist ein Sport, effiziente Tools zu bauen, die also kleine Bisimulationen produzieren, weil das dann nicht schnell geht.
Also ich glaube, der eine kann den anderen simulieren, aber nicht umgekehrt.
Nämlich?
Und aufpassen, weil das ist genau umgedreht, der rechte kann den linken simulieren.
Ja, was wäre eine Simulationsrelation?
Ja, also wenn man einen Zweig nimmt sozusagen, also wenn man einen Zweig entlang geht,
ja.
Also man findet sozusagen für jeden linken Zweig, findet man einen auf der rechten Seite auf jeden Fall.
Genau.
Ja. Aber umgekehrt, bei einem unendlichen Pfad, ist es so, dass man irgendwann beim Link auf ein Ende stößt, sozusagen nicht weiter.
Ja. Nicht genau, so funktioniert das. Nicht? Also wenn ich jetzt versuche, also hier eine Simulation zu bauen, kein Problem. Ich mappe einfach das Ding auf die rechte Seite, es kommt da ja einfach nochmal vor. Ja, und das ist offenbar eine Simulation. Ja, also alles, was ich links an Schritten mache, kann ich rechts auch nachmachen. So. Aber diese Relation, die ist natürlich keine Bisimulation, ja, denn ich muss ja noch, wenn ich hier rechts einen habe, wenn ich hier lang laufe, müsste ich ja einen finden, der dazu links in Relation steht. Dazu müsste ich jetzt also die Relation noch vergrößern. Ich müsste also irgendwie mir hier links einen aussuchen, den ich hierzu in Relation setze. Und sobald ich mir einen ausgesucht habe, ja, egal wie lang der endliche Pfad ist, der da dranhängt, irgendwann ist er zu Ende und der hier hat gewonnen. Ja? In der Tat, das ist also deswegen nicht bisimilar.
Aber irgendwann läuft man links doch auch in unendlich lange Pfade rein, oder nicht?
Nee, immer abzählbar. Nein, sie sind immer endlich. Ja, also das sind lauter endliche Pfade, beliebig lang, aber alle endlich. Naja, also unbeschränkt, aber endlich ist nicht dasselbe wie unendlich. Die natürlichen Zahlen. Ja, also es gibt hier beliebig große natürliche Zahlen, aber alle natürlichen Zahlen sind endlich groß. So. Ja, jetzt haben wir das also definiert. Gut, jetzt habe ich behauptet, das sei also eine Verfeinerung von Trace-Äquivalenz und in der Tat sogar die feinste sinnvolle Prozess-Äquivalenz. Ja, dann sollten wir vielleicht zumindest mal beweisen, dass das Ding tatsächlich Trace-Äquivalenz verfeinert. Ja? Also, Satz, den Namen verdient es nicht, sagen wir Proposition. Ja. Also wenn S und T bisimilar sind, dann sind S und T auch Trace-Äquivalent. Beweise sogar noch was Stärkeres oder was Detaillierteres. So, ich beweise sogar, dass wenn S simuliert wird durch T, ja, ich definiere es gleich formal, dass dann T mindestens die Traces hat, die S hat. Also S wird simuliert durch T oder ist similar zu T. Naja, weiß ich nicht mehr, was. Das sage ich lieber nicht, weil da nicht mehr klar ist, dass similar klingt irgendwie nach so einer Äquivalenzrelation und das ist es ja nicht. Ne? Also S wird simuliert durch T genau dann, wenn eine Simulation existiert, die S zu T bezieht. So, ist es klar, wenn ich das bewiesen habe, ja, dann habe ich auch das hier oben bewiesen, nicht? Denn wenn die bisimilar sind, dann gibt es ja eine Simulation, die S zu T in Beziehung setzt, also sind die Traces von S in denen von T enthalten und umgekehrt die Umkehrrelation derselben Simulation, die setzt also T zu S in Beziehung und sorgt also dafür, dass die Traces von T enthalten sind in denen von S und damit sind die gleich. Okay. Nehmen wir uns also mal einen Trace von S her. Wir müssen zeigen, dass dieser Trace auch ein Trace von T ist. Und das zeigen wir durch Induktion über W. So, der Induktionsanfang ist trivial, mit dem Wort soll man vorsichtig sein, aber in diesem Fall ist es tatsächlich trivial. Denn was ist der Induktionsanfang? Der Induktionsanfang ist das leere Wort und das leere Wort ist immer ein Trace. Da braucht man sich also um nichts zu kümmern. So, das Einzige ist also der Induktionsschritt. Also der Schritt von W nach, sagen wir mal, AW oder nach Alpha W. Ja, also. Falsch. So. Wenn man aufpasst, ne? Also, jawohl. Oh, ich muss das so machen. So. Nee, ich mach das andersrum.
So. Ja, soll ich es noch wegstreichen?
Ja, das ist ja noch was Kurzes zum Wegstreichen.
Ja, zum Glück.
Ja, das geht halt beides. Ja. Das
sind bei Bleistift
unterschiedlich. Ja, also aufschreiben mit Bleistift. Ich habe nicht immer auch Kreide geguckt. Das ist ein tolles. Das ist dann also ein Grund, keine Whiteboards zu nehmen. Ne? Also ich meine, das ist der Game macht das immer. Wenn man der auf dem Whiteboard schreibt, dann wischt er anschließend mit der Hand auf dem Whiteboard.
Oh.
Nicht? Also das ist die Induktion über Worte, nicht? Also wie werden Worte aufgebaut, gut links und Buchstaben im Wort haben. So, wir nehmen in diesem Fall also an, das Ding hier sei ein Trace von S. Also, dann macht also S einen Übergang mit Alpha nach S'. Und W ist ein Trace von diesem S-Schritt, nicht? Das ist praktisch eine unmittelbare Konsequenz davon, wie halt die Traces definiert sind. So. Okay. Na, jetzt müssen wir irgendwann mal anwenden, dass wir hier eine Simulation vor uns haben. Aha, wir haben also hier einen Übergang und S wird durch T simuliert. Das. So, weil das Ding nur eine Simulation ist, haben wir hier so einen T', so dass T einen Alpha-Übergang rein macht und T' essen. So. Und dann muss irgendwann mal die Induktionsannahme zuschlagen, das ist das zweite. Also, W ist ein Trace von S'. Für W ist die Behauptung schon richtig. S-Trace wird simuliert durch, S' wird simuliert durch T'. Also. So, ne? Also gut, nach Induktionsvoraussetzung ein Trace von T' sein. So, das verdient noch mal eine kurze Diskussion, ja, zur Handhabung von Induktion. Ja? Das merkt man dann besonders, wenn man versucht, Induktionen in einem Theorembeweiser durchzuziehen, wie Koch oder Isabel. Dann merkt man nämlich, dass man, anders als wir das hier so, wenn wir die Beweise an die Tafel trällern, gewaltig aufpassen muss, wie man seine Induktionsbehauptungen formuliert. So, welche Behauptung beweise ich hier gerade durch Induktion über W? Ich beweise, dass für alle S und T gilt, wenn es eine Simulation zwischen ihnen gibt, dann die Trace-Mengen ineinander enthalten sind. Und das ist ganz wichtig, dass ich das für alle S und T behaupte, weil ich es dann nämlich in der Induktionsvoraussetzung auch für alle S und T verwenden kann, in diesem Falle für S' und T'. Deswegen war ich auch vorhin so ein bisschen ins Schleudern gekommen, so an welchem Ende ich jetzt dieses Alpha hier ransetze. Ja? Wenn man das Alpha hinten ransetzt, dann hat das den Vorteil, in Anführungsstrichen, dass man hier das W weiterhin als einen Trace von S und nicht etwa S' behält. Ja, wenn ich dann nur hinten noch einen Strich, einen Schritt dranhänge und nicht etwa vorne einen Schritt dran. Aber das tut eben nichts zur Sache. Ja, also ich meine, ich kann eben, wenn ich die Induktionsbehauptung richtig formuliere, kann ich eben auch hier auf S' und T' die Induktionsvoraussetzung anwenden. So, okay, wenn also W dann ein Trace von T' ist, dann ist natürlich Alpha W im Trace von T und das war's.
Ein bisschen durcheinander, weil wir jetzt das eine Mal W als eine Trace von S aufgefasst haben und dann ist W allerdings wieder eine Trace von S'. Und ich glaube, das wäre schöner gewesen, wenn man da ein paar andere Buchstaben verwendet hätte. Aber
ja, aber andererseits, wenn man jetzt sich das vorstellt, das sind das in besagten Theorembeweiser aufgeschrieben hätte, dann hätte man das hier ja als nächstes expandiert in eine allquantifizierte Implikation mit Allquantor über W. Für alle W gilt, wenn es ein Trace von S ist, dann einer von T. Und wenn ich das anschließend instanziere auf S' wird simuliert durch T', wie ich das hier tue, dann heißt, wenn ich nun nicht gerade absichtlich die Variablen umbenenne, das Ding weiterhin W. Dann passt es wieder. Ja, okay, also damit ist also Bisimulation oder Bisimilarität ist also feiner als Trace Equivalenz. Wohlgemerkt, ich schreibe mal hier dazu, das hatten wir letztes Mal auch gemacht. Ja.
eine starke Bisimulation heißt das genauer gesagt. Wir werden auch eine schwache Bisimulation noch kennenlernen. Deswegen stark, weil genauso wie die Trace-Äquivalenz, wie wir sie bisher gesehen haben, hier ja die ganze Zeit überhaupt keine Rede davon sein kann, dass diese angeblichen Silent Actions, dass die irgendwie silent wären. Ja, also wir können zum Beispiel eine Trace-Äquivalenz, können wir durchaus unterscheiden, ob ein Prozess nun zwei oder drei Tauschschritte nacheinander macht. Ja, das sind verschiedene Traces. Das wird ja, spielt ja in dem Begriff des Trace bisher das Tau überhaupt keine gesonderte Rolle und genauso wenig in der Bisimulation. Ja, das muss man natürlich eigentlich ändern. Das ist auch, wenn man irgendwie will, der eigentliche Witz an der Prozessalgebra. Da sind wir also noch gar nicht.
Heißt es dann auch starke Simulation oder nicht?
Das ist mal eine verdammt gute Frage. Ich bin mir gar nicht sicher, ob Begriffe von schwacher Simulation überhaupt eine gesteigerte Rolle spielen, muss ich sagen. Das ist mir wenig gegeben bisher. Also insofern, ja, nee, also nicht, dass ich wüsste. Nee. So, ja, was haben wir noch? Können wir uns noch überlegen, was die Simulation nun an Eigenschaften so hat, die wir ja eingangs als wünschenswert angesehen hatten. Insbesondere hatten wir zum Beispiel gesagt, so eine Prozessäquivalenz sollte also nach Möglichkeit tatsächlich eine Äquivalenz sein. Ja, bei Trace-Äquivalenz war das sonnenklar, dass da eine Äquivalenz bei rauskommt. Wir rechnen die Größe raus auf beiden Seiten und gucken dann, ob die gleich ist. Offensichtlich eine Äquivalenzrelation. Bei Bisimulation ist das nun also, oder Bisimilarität ist das also alles andere als klar, dass das, was wir da kriegen, nun eine Äquivalenz ist. Insbesondere steht also hier an so einer, im Begriff Bisimulation, ja, da kommt nicht vor, dass das Ding in irgendeiner Form eine Äquivalenz ist. Das muss nicht reflexiv sein, das muss nicht symmetrisch sein, das muss gar nichts sein. In der Tat machen diese ganzen Begriffe für Bisimulation im Allgemeinen gar keinen Sinn, weil die ja zwischen zwei verschiedenen Systemen laufen. Also ich kann gar nicht wohl definiert fragen, ob das Ding reflexiv ist oder nicht, weil ja, also natürlich setzt es nicht einen Zustand zu sich selbst in Beziehung, weil es dann ja einen Zustand in einem System zu einem Zustand im selben System in Beziehung setzen müsste, was es ja gar nicht tut. Das geht ja über zwei Systeme hinweg. So, ne, das heißt also, diese Eigenschaften einer Äquivalenz, die bekommen wir nur auf Ebene dieser Relation hier. Ja, der globalen Relation, es existiert eine Bisimulation. So, das ist also die nächste Beobachtung. Satz. Bisimilarität ist tatsächlich eine Äquivalenzrelation. Ja, wir müssen also erstmal zeigen, dass das Ding reflexiv ist. Wie beweise ich, dass das Ding reflexiv ist?
Ein Punkt ist bisimilar zu sich selbst.
Genau, das ist die Ausrechnung.
Also, ich darf eine Bisimulation haben.
Man muss eine Bisimulation an.
Die Identitätsabbildung reicht da.
Genau, nicht die Identität. Nicht? Also, man muss natürlich dann sich fragen, wo das Ganze liegt. Nicht? Also, ich meine, mein Argument eben war natürlich auch irgendwo ein Scheinargument. Letztlich interessieren wir uns ja für solche LTS, die tatsächlich Denotationen von CCS-Prozessen haben. Und das findet natürlich schon irgendwo alles nachher im selben LTS statt. Ja? Das heißt also, wir reden jetzt im Grunde darüber, dass wir Denotationen von CCS-Termen haben. Deswegen tun wir mal so, dass wir also, als hätten wir eben ein einzelnes LTS vor uns, eben das LTS, was gebildet wird aus einem Prozesstermen, die nun mal gerade meine definierten Prozessnamen verwenden. So, nicht? Davon abstrahieren wir wieder, wir reden über 1.
nicht? Also um zu zeigen, dass das Ding reflexiv ist, muss ich zeigen, dass diese Identität, also die Gleichheitsrelation, dass die eine Bisimulation ist. Naja, das ist irgendwie klar. Ja, also ich kann hier das Ding mal it nenne und hier it dazwischen habe, naja gut, sobald ich das Q hier einen Übergang nach dem Strich macht, finde ich hier selbstverständlich einen, der das auch macht, dasselbe Strich, das dann wieder in der Gleichheitsrelation steht. Ja, das ist jetzt keine Rocket Science, das zu sehen. Okay. Gut. Zweitens müssen wir zeigen, das ist symmetrisch. Also ich setze voraus, x sei bisimilar zu y. Existiert eine Bisimulation R, die x und y in Beziehung setzt. Zu zeigen ist, y ist bisimilar zu x. Dazu müssen wir eine Bisimulation finden, die y und x in Beziehung setzt, nämlich
gleiche oder die Umkehrrelation.
Die Umkehrrelation, ne? Ja. Genau. Nicht? Also die Umkehrrelation einer Bisimulation ist selbst wieder eine Bisimulation. Gut, dann wenn ich jetzt formal hier drunter unten hingucke, dann sehe ich, dass ich hier dann plötzlich zweimal dieses Minus kriege, zweimal Umkehrrelation bilden. Das zieht sich wieder weg. Gut. Also wir müssen zeigen, als letztes, dass die Singularität transitiv ist. So, ich setze also voraus, x sei bisimilar zu y und y sei bisimilar zu z. Es existieren in diesem Falle also zwei, womöglich ja verschiedene, die Simulationen R und S. So dass X und Y in Relation R stehen und Y und Z in Relation S. So. Zeigen ist, dass x bisimilar ist zu z. Das heißt,
Ich muss eine Bisimulation angeben, die X und Z in Beziehung ist. Wo kommt die?
RS?
Also, was ist denn RS?
Naja, die Abbildung, die man dadurch bildet, dass man das Ergebnis von R in S einsetzt, sozusagen.
Ja, das ist fast richtig, nur dass eben R und S ja keine Abbildung, sondern Relationen sind. Wie formuliert man das also genauer?
Ja, es sind alle Paare von Zuständen, sodass ich eben einen Zwischenzustand finde,
der
dann eben einmal in Relation mit dem ersten Zustand über R und mit dem zweiten über S.
Nicht? Also. Ja. Schreiben wir mal diagrammatische Komposition vielleicht, R Semikolon S, ja, also diagrammatisch heißt, es wird, wenn das jetzt Funktionen wären, ja, also Funktionen sind ja nur spezielle Relationen, ja, dann würde also jetzt R zuerst ausgeführt und dann S, nicht? Normalerweise schreibt man es ja umgekehrt und dann mit einem Kringel, das Semikolon würde man sonst anders so meinen. Also R Semikolon S, finde ich folgende Relation. Stehen aus allen Paaren x-z', so das gilt. Es existiert ein y, das sich dazwischen klemmen kann, also es gilt x-ry. Und ysz'. Ja, die so definierte Relation, die ist eine Bisimulation. Und natürlich gilt, dass x unter dieser Relation mit z verbunden ist, weil wir ja eben das dazwischen stehende y schon da stehen haben. Schreiben wir so eine Evaluation, dass ich immer so ein Massaker mit der Kreide mache. Das muss man nicht tun.
Das steht wirklich in der
Evaluation. Das stand letztes Semester in der Evaluation. Naja, schon eher unter humorösen Bemerkungen. Ja, was ist da noch zu zeigen? Naja, zu zeigen ist schon, dass das dann auch tatsächlich eine Bisimulation ist. Und das ist, wenn man versucht, das zu verallgemeinern auf andere Sorten von Systemen, die sich vielleicht zum Beispiel probabilistisch verhalten oder ähnlich gemeine Dinge tun, schon eigentlich das zentrale Problem. Ja, ist der Begriff von Bisimulation, den ich da definiere, transitiv. Also sprich, ist die Komposition zweier Bisimulationen wieder eine Bisimulation. Und hier haut es sehr einfach hin, nicht? Also... Nehmen wir mal an, wir hätten x' und z', die also unter dieser komponierten Relation R dann S in Beziehung stehen. Mit anderen Worten, ich habe per Definition dazwischendurch so ein y'. Und nehmen wir mal an, dass x' würde also einen Übergang machen, etwas, was wir jetzt gezwungen sind, x' zu nennen. So, wir müssen hier einen in diese Ecke reinkriegen. Naja gut, es ist klar, dass das funktioniert, nämlich in zwei Schritten. Nicht? Also nicht? Wir haben bei R eine Bisimulation, ist hier ein Nachfolger y2', der in Relation R zu x' steht. Und weil S eine Bisimulation ist, kriegen wir hier z2', wiederum ein Alpha-Nachfolger von z' ist und in Relation s zu y' steht und mit anderen Worten, hier haben wir dann x' steht in Relation r dann s zu z'. So, na, so weit so. So. Ja. Ja, das ist das, was wir heute schaffen, nicht? Also, geht jetzt weiter fröhlich dann irgendwie daran, weitere Eigenschaften dieser Bisimulation zu beweisen. Ja, noch falsch. Ja. Das übrigens noch als Schlusswort. Das erklärt diesen, also teilweise jedenfalls diesen gefürchteten Begriff Koinduktion. Ja? Wenn ich zeigen will, dass zwei Prozesse gleich sind, reicht es mir dafür, einen Zeugen anzugeben, eine Bisimulation, die beiden im Ziehungsnetz setzt. Und wenn ich das geschafft habe, habe ich koinduktiv gezeigt, dass die beiden im Wesentlichen gleich sind. Das ist jetzt hier nur per Definition. Ja, also es gibt, wenn ich jetzt an die Systeme noch weitere Anforderungen erhebe, dann ist letztlich eine Bisimulation oder Angabe einer Bisimulation ein Beweisprinzip für Beweis tatsächlicher Gleichheit. Hier beweist die Angabe an der Bisimulation nur die Singularität und das ist per Definition okay. Nicht? Aber dann in geeignet abstrahierten Kontexten kommt die tatsächliche Gleichheit raus und dann ist das einfach ein Beweisprinzip. Und das nennt sich eben Koinduktion.
Also Koinduktion ist so diese Idee, dass ich diese, dass ich irgendwie, ich fange an mit diese zwei, die sollen miteinander in Relation stehen, dann müssen die miteinander in Relation stehen und die und so weiter.
Und wenn ich es dann irgendwann abgeschlossen kriege, also im Kreis komme gewissermaßen. Nicht? Das ist also, es gibt Beweiser, die man auch frei zugänglich, man kann auch runterladen, die also zirkulär beweisen, die heißen sie oder so. Und da muss man aufpassen, wie man das macht. Man darf nicht beliebig irgendwie eine Behauptung auf dieselbe Behauptung zurückführen und dann stolz schreien, man hätte sie bewiesen. Ich meine, das klappt natürlich nicht, aber wenn man dabei der richtigen Disziplin folgt, geht das eben doch. Ja? Und zum Beispiel Gleichheit von Streams. Ja, zum Beispiel, was weiß ich, wenn ich einen Stream nehme, ihn in die geraden und seine ungeraden Komponenten zerlege und dann wieder zusammensippe, dann kommt hoffentlich derselbe Stream wieder raus. Nicht? Sowas kann man zum Beispiel koinduktiv beweisen, indem man etwas angibt, was effektiv einfach nur eine Bisimulation zwischen den beiden Streams ist. Nicht? Ich kann ja einen Stream ansehen als ein LTS, wo einfach immer nur ein Schritt hinter den anderen kommt. Strings sind genauso ein Beispiel davon, von dem, was ich sagte. Ich habe im Prinzip keine echte Bisimilarität zwischen zwei verschiedenen Streams. Wenn zwei verschiedene Streams bisiminar sind, dann sind die schon gleich. Nicht, wenn ich mir einen Stream als so ein mit lauter verschiedenen Zuständen aufgeschriebenes und ähnliches lineares LTS vorstelle, ja, es gibt keine andere Möglichkeit, ein bisimilares LTS auszumalen, das dann nämlich genauso aussieht. Okay, dann bis Dienstag. Diesmal wirklich, ne?
Ja. Ja.
Was ist eigentlich von Semantik in dem Fall? Weil das Problem ist irgendwie so ein bisschen, dass das Wort bedeutet, glaube ich, je nach Kontext was anderes.
Ja, ja, natürlich.
Aber in dem Fall bin ich mir nicht sicher, was in dem Fall Semantik genau bedeutet.
Semantik heißt im Zweifelsfalle nur Übersetzung von einem Formalismus
nach anderen.
Okay. Meistens ist dann dieser nächste Formalismus irgend sowas wie Z-F-Mengen. Und deswegen merken wir nicht, dass es ein Formalismus ist, weil wir dann denken, das sei so die reale mathematische Welt. Aber in Wirklichkeit ist es eine Theorie in Predikatmathematik, was da Stufen gibt.
Okay.
Noch dazu eine, von der wir nicht wissen, dass sie konsistent ist.
Das heißt, wenn etwas semantisch erhalten ist, dann erhält es den Formalismus im Prinzip.
Dann erhält es, dann kommutiert es mit dieser Abbildung. Mit der Übersetzung. Ja, also in diesem Fall habe ich einfach drei Übersetzungen, eine von, also jetzt im konkreten Fall eine von CSP nach LTS und eine von BPA nach LTS und eine von BPA nach CSP und ich muss nur zeigen, dass diese
dieses Dreieck
quasi. Dieses Dreieck kommutiert. Ja?
Okay.
Gut. Jo, bis dann.